SBS in deutscher Sprache.
Herr Hagemann, als deutscher Starkoch werden Sie bald hier in Australien eintreffen.
Das sieht ganz so aus, ja.
Ja, und dort werden Sie zusammen mit einem australischen Koch, Darren Taylor, ein Dinner im Goethe-Institut kochen.
Genau, wir werden uns am 14.11. im Goethe-Institut in Sydney treffen und gemeinsam ein dreijähriges Menü plus einige Kleinigkeiten für geladene Gäste bzw. jeden, der Lust hat, das einmal auszuprobieren, im Goethe-Institut zubereiten.
Also, Sie waren noch nicht dort?
Ich war noch nicht dort. Ich war tatsächlich mal in Australien, das ist eigentlich schon sehr, sehr viele Jahre her, aber selber im Goethe-Institut bin ich noch nicht gewesen in Sydney. Nein.
Dann haben Sie die Küche auch noch gar nicht gesehen.
Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Da verlasse ich mich natürlich auf meinen Kollegen Darren Taylor. Der kennt sich da vor Ort natürlich besser aus und hat auch, glaube ich, da entsprechend Kapazitäten, dass wir uns vorbereiten können, um dann im Goethe-Institut auch unabhängig von der Küche das Menü kochen zu können.
Ja, das wäre ja aufregend, wenn man ankommt und man weiß noch gar nicht, ob man da alles da hat. Was haben Sie denn als Küchengeräte so im Auge, ohne dass Sie überhaupt nicht auskommen könnten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich selbstverständlich meine Küchenmesser, aber die bringe ich sogar mit. Und das ist zum Glück auch trotz der großen Sicherheitsvorkehrungen heute im Flugverkehr immer möglich. Die kommen nämlich in mein aufgegebenes Gepäck und ohne die würde ich natürlich keine Küche betreten. Und da sind dann natürlich auch noch so die einen oder anderen Kleinigkeiten drin, die man neben den Messern noch gebrauchen könnten. Aber die Messer, das ist sicherlich das wichtigste Küchengerät für jeden Koch und auch für mich.
Und in so einer normalen Küche wie bei mir zu Hause, was würden Sie sagen, was ist da also für jeden, der gerne kocht, was ist für den am notwendigsten an Küchengeräten?
Sicherlich neben den Messern das klassische Küchengerät, was es denn bedarf, um auch irgendetwas auch nur ansatzweise zu erwärmen, das ist in diesem Fall natürlich vernünftiges Kochgerät, Kochgeschirr, ein vernünftiges Schneidebrett und möglichst vielleicht eine aufgeräumte Küche, in der es Spaß macht, sich zu bewegen und zu kochen. Das ist, glaube ich, immer die Voraussetzung.
Also diese ganzen anderen Geräte wie Blender und Zauberstab und alle möglichen elektrischen Schneidegeräte, womit man Gemüse dann auch noch durch irgendwas durchdreht, das braucht man eigentlich gar nicht.
Das braucht man eigentlich nicht, aber es erleichtert natürlich einiges und erleichtert natürlich auch die Arbeit und vielleicht auch die Zeitmöglichkeiten und könnte natürlich die Möglichkeiten beim Kochen ungemein vereinfachen. Insofern, wenn man es da hat in der Küche, ist es sinnvoll. Wenn nicht, macht es auch ohne Spaß.
Ja, aber hauptsächlich geht es ja um die Ingredienzien, würde ich mal sagen, die Zutaten. Und als Wertekoch, und da möchte ich auch gerne noch mal kurz drauf eingehen, geht es Ihnen teilweise ja auch um die Nachhaltigkeit, um die Zutaten, dass die also nicht zum Beispiel eingeflogen werden müssen. Sehe ich das richtig?
Genau, grundsätzlich schon. Das lässt sich natürlich jetzt in diesem Projekt mit dem Goethe-Institut, da ich extra nach Sydney komme, was ja auch ein weiter Weg ist und in diesem Sinne nicht nachhaltig.
Ja, da sind Sie die Flugmango.
Genau, richtig. Da bin ich die Flugmango komme dann S-Reif Richtung Sydney geflogen. Ansonsten natürlich lege ich immer großen Wert darauf, dass wir versuchen, die Produkte möglichst aus dem Umland zu beziehen, lokal zu beziehen, wenn möglich langsam gewachsen zu beziehen. Insofern ist das immer ein wichtiger grundsätzlicher Punkt, der ja auch die Küche kulinarisch bestimmt, in der man sich bewegt.
Ja, das schmeckt ja auch besser, wenn das Gemüse nicht im Gewächshaus ganz schnell herangereift ist, nicht wahr?
Ohne Frage, ja. Ohne Frage.
Sustainability ist ein großes Wort heutzutage, ist aber gar nicht so einfach, dass man auch wirklich diese Dinge dann bekommt, diese saisonbedingten, vor allen Dingen Gemüse und so weiter. Denn bei uns in Australien gibt es gar nicht so viele Märkte wie in Deutschland zum Beispiel. Also ich finde es sehr schwer, hier Sachen zu finden, die auch wirklich gesund sind. Haben Sie da ein paar Tipps, wie man das am besten macht?
Naja, grundsätzlich, ich denke auch in Australien, zumindest in den ländlicheren Regionen, bin ich sicher, dass es auch dort Produzenten gäbe, die man besuchen könnte, wo man auch als Konsument die Möglichkeit hat, Produkte aus dem direkten Umland zu beziehen. Und neben den normalen Supermärkten sicherlich auch ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es gar keine Märkte gibt, aber es wird sicherlich den einen oder anderen Markt noch geben oder kleinere Gemüseläden, das hoffe ich zumindest. Das wäre zum Beispiel ein Zugang, um Adressen von Produzenten herauszufinden, vielleicht Kollektive, die sich zusammengetan haben, um Landwirtschaft zu betreiben, in der man den Bauern, den Farmer unterstützen kann. Das ist ja etwas, was sich immer weiter ausbreitet, auch in Deutschland. Und ich bin sicher, dass es das auch in Australien schon in der einen oder anderen Form gibt, dass sich einfach Menschen zusammentun, den Farmer unterstützen, der dadurch finanzielle Sicherheit erhält und die Anteilseigner mit lokalen und saisonalen Gemüsen versorgen kann. Das ist immer ein ganz toller Zugang und hilft unheimlich viel, um direkten Zugang zu den Produkten zu bekommen.
Ja, in ländlichen Gegenden gibt es das auf jeden Fall, dass es alle 2 Wochen oder so Märkte gibt auf dem größten Platz im Ort oder so, wo die lokalen Hersteller dann hinkommen. In der Stadt ist es ein bisschen schwieriger, da gibt es vielleicht Bioläden, aber das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen teuer. Vielleicht müsste man dann am besten auch darauf achten, dass man wirklich saisonbedingte Lebensmittel kauft und verarbeitet, wenn sie gerade reif sind. Denn das ist ja hier auch der Fall, dass gewisse Gemüsesorten wirklich zu 2 Jahreszeiten, aber dann nicht zu 4 erhältlich sind.
Richtig, das ist ohne Frage wichtig, genau.
Haben Sie das in Ihrem Menü, was Sie dann hier den glücklichen Menschen vorstellen werden, die das dann genießen dürfen in Sydney, haben Sie das mit bedacht, was da jetzt vielleicht im Moment am besten zu haben ist?
Das haben wir mit bedacht, das haben wir aber nicht ganz in den Vordergrund gestellt, denn da ging es vor allem in erster Linie darum, dass wir versuchen wollen, Lebensmittel bzw. typische verwendete Lebensmittel aus beiden Kulturen zusammenzubringen. Insofern hat jeder von uns Produkte und Gerichte generiert, die typisch für Australien bzw. für Sydney oder auch hier für Norddeutschland, ich komme ja aus Hamburg, sind und eventuell modern uminterpretiert werden können. Und das beides zusammen quasi als gemeinsames Menü auf den Teller zu bringen. Und natürlich ist klar, dass wir dabei auch darauf geachtet haben, dass die Produkte auch saisonal sind. Und das sind sie meines Wissens hoffentlich auch zumindest die Produkte, die ich jetzt für mein Menü ausgesucht habe in Australien.
Ich habe das Menü hier vorliegen. Da sind also einige Sachen, die auf jeden Fall sich australisch anhören. Australian Slow Roasted Leg of Lamb zum Beispiel. Das haben Sie sich wahrscheinlich nicht ausgedacht.
Nee, das kommt natürlich von meinem Kollegen Darren Taylor, der auch genau weiß, was er da vorhat. Wir haben natürlich jetzt viel über das Telefon gesprochen oder uns per E-Mail geschrieben, was wir uns da vorstellen. Und ich bin sehr gespannt, wie das denn alles am Ende wirklich aussehen wird und wie wir da zusammenfinden und beides vereinen werden.
Ja, das stelle ich mir auch ganz schön schwierig vor, so ein Menü auszuarbeiten, von 2 verschiedenen Kulturen kommend und ganz am anderen Ende der Welt das erstmal ausklamüsern zu müssen.
Das ist was Besonderes auf jeden Fall, denn das ganze Projekt bezieht sich ja nicht nur auf Australien, sondern es ist ja, sind ja verschiedene Stationen in Südostasien, wo meine Kollegen und ich unterwegs sein werden. Und da ist Sydney der Startschuss.
Ach, das wusste ich gar nicht. Dann werden Sie also weiterreisen und in anderen Ländern mit anderen Köchen zusammenarbeiten?
Genau. Also für mich persönlich kommen dann noch 4 weitere Stationen.
Wow.
Danach wird es dann noch nach Kuala Lumpur, nach Jakarta, nach Singapur und zum Schluss nach Wellington gehen. Und in jedem dieser Länder wird es dann ein solches Menü geben. Immer ein anderes, selbstverständlich, immer in Kombination mit einem dortigen Kollegen. Mhm. Und das ist ein sehr spannendes Projekt, das ich jetzt gerade erst beginne zu entfalten.
Also bei dem Main Course, ich möchte nochmal auf das Menü in Sydney zurückkommen. Zusammen mit dem Lamm gibt es dann eine deutsche Beilage, German Walnut Bread Dumplings. Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau. Das, also der Brotknödel oder überhaupt Knödel ist ja etwas, was doch irgendwie typisch deutsch ist, beziehungsweise aus unserer Region natürlich eigentlich nicht oder aus unserer Kultur praktisch nicht wegzudenken ist und in allen Formen und Farben gibt. Der Walnut Bread Dumpling, das wird ein Brezel, servierten Knödel sein, der allerdings etwas anders zubereitet sein wird, als man das klassisch kennt, nicht in runder Form und auch nicht als großer fetter Knödel, sondern der wird mit gerösteten Walnüssen zubereitet und mit geräuchertem Joghurt und verschiedenen anderen kleinen Ingredienzien, die dann gemeinsam mit dem australischen Lamm auf dem Hauptgangkeller zu finden sein werden.
Super, und zusammen mit German Pickles, haben Sie die selber eingelegt?
Die werden natürlich selber eingelegt. Zum Glück komme ich ja ein bisschen früher und wir haben noch ein bisschen Zeit für die Vorbereitung. Wir müssen ja zum Glück nicht erst am selbigen Tag anfangen. Und das wird natürlich passieren, wenn ich dann am kommenden Freitag dann lande. Und dann werde ich gemeinsam mit Darren Taylor diese Pickles zubereiten. Und die werden dann unter anderem auch auf dem Teller zu finden sein.
Wunderbar. Und was haben Sie sich sonst noch ausgesucht? Es gibt ja Entree, Dessert, Canapés am Anfang. Die sehen auch sehr toll aus.
Genau, wir versuchen halt schon, dieses Menü aus 3 Gängen bestehend plus die Canapés auch von der Formulierung her möglichst überraschend zu halten. Also das, was wir da an Zutaten nennen, sind im Prinzip nur die zentralen Komponenten. Mm. Und da gibt es halt neben den Canapés, wo wir verschiedene Spezialitäten zu bereiten werden, die die Gäste bekommen werden, wenn sie ins Goethe-Institut kommen. Aus typisch deutschen als auch australischen, beziehungsweise überschneidet sich das natürlich auch in diesem Fall sehr häufig, wird es zwar verschiedene Kleinigkeiten geben und dann wird es eine Vorspeise geben, die sich dann doch speziell auf die deutsche Seite bezieht, und zwar eine Topinambur, also eine mit der Sonnenblumenwurzel verwandte Wurzelart, mit Erbsen, eingelegten Pflaumen, mit Senfsaat und gepickelten Zwiebeln. Klingt hoffentlich spannend.
Mir läuft das Wasser im Munde zusammen.
Ist ein wirklich fantastisches Gericht und wird auf jeden Fall vereint, in diesem Fall zumindest einige Zutaten, die klassisch sind, in vielen, vielen klassischen Gerichten in der deutschen Küche von Norden nach Süden. Und in diesem Fall halt ein bisschen moderner interpretiert.
Die Jerusalem-Artischocken heißen die ja auch, ne?
Genau.
Das schmeckt doch so ein bisschen wie Kartoffel, oder nicht?
Schmeckt tatsächlich auch ein bisschen wie Artischocke, daher auch der Name stammt, obwohl man ja natürlich in Deutschland meistens Topinambur verwendet, aber im Englischen Jerusalem Artichoke, und ist einfach ein sehr, sehr spannendes Produkt, was in diesem Fall ausgebacken wird, ganz langsam gebacken wird und dadurch eine wunderbare, cremige, weiche, aber auch gleichzeitig ganz vollmundige Konsistenz erhält. Und die ist als Produkt häufig unterschätzt, selten benutzt, kommt inzwischen wieder häufiger auch in der gehobenen Gastronomie vor und ist einfach ein ganz tolles Produkt, was es zahlreich gibt, günstig gibt und einfach ein tolles Produkt ist, was man immer mal wieder verwenden sollte.
Ja, was vielleicht mal wieder modern werden sollte.
Unbedingt, ja.
Ich sehe, Sie haben auch eine vegetarische Alternative angeboten, Pfifferlinge zum Beispiel. Das ist ja auch was ganz Deutsches, aber die werden auch hier in Australien angebaut, nicht wahr?
Die werden natürlich auch in Australien angebaut und die werde ich natürlich auch nicht mitbringen. Wie alle Produkte, die wir da haben, werden die natürlich auch in Australien bezogen. Keines der Produkte bringe ich mit. Zum Glück müssen wir von denen, die wir da jetzt haben, auch nicht einfliegen. Das wird es alles tatsächlich in Australien geben. Da habe ich mich schon mal erkundigt im Vorfeld. Genau, und die vegetarische Alternative, auch da wieder ein doch irgendwie typisch deutsches Produkt, die Roulade, die es auch wieder in verschiedensten Formen gibt, in diesem Fall natürlich auch wieder modern interpretiert. Eine Art von sauer Kimchi-like eingelegter Wirsing-Roulade mit einer Kartoffelfüllung und gerösteten Pfifferling, ein Crunch, ein Petersilienöl und verschiedene Kleinigkeiten, die da noch mit auf dem Teller landen werden.
Toll. Es gibt ja also einfach so gefühlt immer mehr vegetarische und sogar veganische Restaurants heutzutage.
Richtig.
Was halten Sie davon? Ist das ein Problem für einen Koch? Ist das schwierig, das auch alles abzudecken?
Das ist ein total spannendes Thema tatsächlich. Und ich habe auch jetzt gerade im Vorfeld vor diesem Projekt ein sogenanntes Pop-up-Restaurant geführt, was ein veganes Restaurant war. Einfach, um mich auch dem Thema so ein bisschen anzunähern, obwohl ich mich selber nicht ausschließlich vegan ernähre und auch nicht immer vegetarisch, sondern das gar nicht so dogmatisch sehe und es einfach als eine sehr spannende Herausforderung sehe für Köche, sich auch mit veganer Küche zu beschäftigen. Da es spannend ist von der Art und Weise, wie man da mit Menüs angehen und die Organisation von Menüs planen muss und andererseits natürlich auch, weil es einfach wichtig und richtig ist, sich mehr mit veganer Küche auseinanderzusetzen im Zuge unserer Veränderung im kulinarischen Raum.
Ja, unsere Veränderung auf der ganzen Welt. Wir haben einfach nicht genug Boden, um diese ganzen Tiere zu ernähren, die wir dann wieder essen. Also ich finde das prinzipiell auch alles sehr lobenswert. Ich finde es nur persönlich sehr schwer, leckere Gerichte zusammenzustellen. Wahrscheinlich, weil ich da einfach keine Übung drin habe. Da muss man aber auch wahrscheinlich, wenn man das ein bisschen recherchiert und vielleicht ein bisschen übt, auch tolle Sachen lernen können.
Definitiv. Die Herausforderung für uns als Köche ist ja auch vor allem zu zeigen, dass vegane Küche da keine Küche des Verzichts oder der Ersatzprodukte ist und dass Fine Dining auch vegan wunderbar funktionieren kann und auch für jeden Allesesser ein Sinnesvergnügen sein kann, ganz ohne Fleischverlust. Und das versuchen wir schon, das kann man mit veganer Küche ganz wunderbar zeigen. Und das ist einfach ein wichtiger Bestandteil auch der neuen modernen Küche weltweit mit Sicherheit.
Das wird sicher auch noch immer weiter kommen, nicht wahr?
Richtig, auf jeden Fall, das hoffe ich schon.
Das größte Problem sind die Proteine, denke ich immer.
Ja, auch die gibt es ja auf pflanzlicher Basis reichlich, natürlich vor allem in Hülsenfrüchten, das ist ja allgemein bekannt. Aber grundsätzlich hat die Fleisch- und die fischlastige Küche nichts, was die vegane Küche nicht auch bieten würde. Insofern kann da von Mangelernährung eigentlich gar keine Rede sein.
Als allerletztes, also bei den Werteköchen, da kochen Sie ja auch mit Ihrem Team mit Leuten und für Leute und haben auch besondere Veranstaltungsorte, wo das alles geschehen kann. In diesem Falle Können die Menschen, die dann hinter dieses wunderbare Menü essen dürfen, vorher zuschauen bei den letzten Handlangungen, die dafür das Gericht entstehen müssen, oder sitzen die am Tisch und werden dann bedient?
Ich hoffe, sie können zuschauen, aber wie wir eingangs schon richtig festgestellt haben, die Situation im Goethe-Institut kenne ich auch noch nicht, aber ich bin sicher, dass wir das in irgendeiner Form möglich machen werden, dass wir da auch immer im Dialog mit den Gästen sind. Wir kommen ja natürlich auch später dann in die Küche bzw. in den Restaurantraum und erzählen, was wir da genau machen und warum wir das machen. Und ich hoffe, dass wir da auch zahlreich ins Gespräch kommen mit den Gästen, die vor Ort sein werden.
Vielen Dank, das hört sich sehr spannend an. Und vielen Dank, dass Sie so früh am Morgen als Mensch, der immer nachts arbeiten muss, mit uns geredet haben, Herr Hagemann.
Ich danke Ihnen.
Okay, viel Erfolg.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.